Ja, wie tief muss Gottes Liebe sein, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hatte, damit wir ins Wasser steigen können? Ja, es war nicht von ungefähr. Es war nicht einfach so, dass wir einfach uns in eine himmlische Region begeben dürfen. Da durften wir eigentlich nicht hin. Das wäre unser sicherer Tod. Aber Jesus wurde für uns geopfert und jetzt dürfen wir da in himmlische Regionen, wir dürfen in die Herrlichkeit Gottes, wir dürfen in die Nähe Gottes hineinkommen. Und das ist Wahnsinn. Das ist das, was wir im Johannesevangelium auch feststellen dürfen, wo sich Gottes Herrlichkeit uns offenbart, Gottes Herrlichkeit uns nahe kommt. Das ist nicht normal. Das wäre normalerweise unser sicherer Tod. Aber jetzt dürfen wir leben in der Nähe dieser Herrlichkeit. Wir dürfen es genießen, wir dürfen es erleben, was es heißt, mit Jesus zu leben, ein neues, ein sinnerfülltes, ein wunderbares Leben zu führen. Und ich möchte nochmals ganz bewusst einladen für die Bibeltage mit Siegfried Weber. Das erste Thema ist, wer ist Jesus? Er wird uns durch einige Dinge hindurchführen. Da liegen Flyer aus, nehmt sie mit, verteilt sie weiter, ladet Leute ein. Auch Leute, die dem Evangelium noch fern sind. Das ist eine gute Möglichkeit. Das Johannesevangelium ist dafür da, damit wir Glauben haben. Und deswegen dürfen wir das auch ruhig evangelistisch nutzen. Ja, ich denke, die Kinder dürfen jetzt zur Kinderbetreuung gehen. Ja, ich werde jetzt etwas länger sprechen. Das heißt, wer nicht sitzen kann, darf in die Kinderbetreuung gehen. Aber er darf noch nicht zur Schule gehen. Weil in der Schule muss man das schon können, 45 Minuten ruhig sitzen. Ja, also wie gesagt, die Kinder dürfen zur Kinderbetreuung gehen. Und wir wollen mit unserer Predigt starten. Jetzt hoffe ich, dass gleich die Präsentation kommt. Ja, wunderbar. Ja, zur Einleitung, damit wir gedanklich mitkommen mit dem, was unser Text uns heute sagen möchte, möchte ich euch etwas mitnehmen. Stellt euch mal vor, ihr seid Soldat in Venezuela. Die Leute, die die Nachrichten ein bisschen mitverfolgen, die haben da gehört, da ist irgendwas, da ist ein bisschen unruhig jetzt zur Zeit, die Nachrichten berichten viel darüber. Also du bist Soldat in Venezuela und du dienst dem aktuellen Machthaber von Venezuela, du dienst dem Staatspräsident Maduro. Ja? Dieser Staatspräsident, dem bist du mit einem Eid verpflichtet, dieser Staatspräsident hat einen Regierungssitz, er hat ein Land, das er regiert, er hat eine große Armee, das sind seine ganzen Generäle, das ist nicht die Armee, das sind einfach nur seine Generäle. Und das geht ihm einigermaßen gut unter seiner Herrschaft, diesen Soldaten, dir geht das ganz gut dort. Und dann kommt ein Mann namens, jetzt muss ich gucken, Guaido. Jetzt kommt ein Mann namens Guaido und er ernennt sich selbst zum Präsidenten. Er sagt, ich bin Präsident. Aber er hat faktisch kein Land, das er regiert. Er hat keinen Regierungspalast, er hat auch keine Armee. Er hat eigentlich gar nichts, was einen Präsidenten wirklich ausmacht. Und er sagt zu dir, kündige deinem Präsidenten, werde ihm untreu und ich habe dir Folgendes zu bieten. Also, wenn du das machst, wenn du dich auf meine Seite stellst, dann wird dich das deine Stellung kosten. Als zweitens wird es dich dein sicheres Einkommen kosten. Und als drittes, wenn du Pech hast, wird es dich dein Leben kosten. Das sagt er natürlich so nicht. Er erwartet oder hofft darauf, dass das ganze Land umgestürzt wird und das alles wird anders und neue Armee und hast du nicht gesehen. Aber wie das letztendlich kommen wird, das weiß man nicht. Aber erstmal stehst du als Soldat vor dieser Frage. Wie entscheidest du? Zwei Präsidenten. Der eine ist Präsident, der eine sagt, ich bin Präsident. Wie wird deine Entscheidung ausfallen? Behaltet diese Frage im Hinterkopf. Wir wollen uns nämlich heute mit den Kennzeichen von Jesus, dem König, beschäftigen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen. Und das erste Kennzeichen ist, dass Jesus ausmacht, das wir im Johannesevangelium finden, oder in unserem Text heute finden, ist ein Reich nicht von dieser Welt. Wir befinden uns in Johannes 18. Wer eine Bibel hat, bitte aufschlagen, Johannes 18. Jesus wird von den Juden vor Pilatus angeklagt, er wird vor ihnen hingeführt und die Anklage lautet, wir finden das in Lukas 23, die Anklage lautet, Jesus hätte gesagt, ich bin ein König. Stimmt nicht ganz. Aber Jesus hat nicht widersprochen, als andere das gesagt haben. So lautet die Anklage, Jesus sagt, ich wäre ein König. So, jetzt lesen wir darüber, da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin, ich will damit nichts zu tun haben, richtet ihn nach eurem Gesetz. Und die Juden sprachen zu ihm, wir dürfen aber niemanden töten. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, was er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Ich wollte auf diese Dinge nicht eingehen, wurden auch zum Teil in der Bibelstunde schon behandelt. Dann geht's weiter. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Bist du der König der Juden? Pilatus muss auf diese Anklage reagieren. Das war ganz wichtig. Mit dieser Aussage, Jesus wäre ein König, da stellt er sich eigentlich gegen den Kaiser in Rom. Und Pilatus muss darauf reagieren. Irgendwas muss er dagegen tun, irgendwas muss er dagegen unternehmen. Das war eine politische Anklage. Er tritt in Konkurrenz mit dem Kaiser in Rom. So, jetzt ist alles. Habe ich alles kaputt gemacht? Kommt bestimmt gleich wieder. Gut, die Bibel haben, sind klar im Vorteil. So, Vers 34. Jesus antwortet ihm, redest du das von dir selbst aus? Willst du das selber wissen oder haben es die anderen von mir gesagt? Willst du das wissen oder andere? Und dann Pilatus antwortet ihm, bin ich denn ein Jude? Was geht mich die ganze Situation an? Ich will damit nichts zu tun haben, ich will eigentlich am liebsten meine Ruhe haben, ich will schlafen gehen, aber nein, ich muss mich mit dieser Sache auseinandersetzen. Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Was hast du getan? Und Jesus antwortete, und jetzt wird es wichtig, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jetzt schau mal, Pilatus. Da ist eine Anklage, ich bin ein König, ich stehe in Konkurrenz zum Kaiser in Rom. Aber jetzt betrachte doch mal, jetzt guck doch mal einmal. Wo sind die Kennzeichen, die einen König ausmachen? Wo siehst du etwas davon? Wo sind meine Diener? Wo ist meine Armee? Wo ist mein Palast? Wo ist mein Land? Nichts da. Ich habe mich widerstandslos ergeben. Wie kann ich da ein König sein, der für Rom eine Gefahr ist? Alles, was auf dieser Erde einen König ausmacht, das habe ich einfach nicht. Mein Reich ist nicht von hier. Und lass uns mal an dieser Stelle einfach so ein bisschen Halt machen, bevor wir weiter im Text gehen und etwas drüber nachdenken. Jesus sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt, ist nicht von hier. Es ist ein Reich, das anders ist, ein Reich, das nicht sichtbar ist. Wir wissen, wir wollen ja alle als Kinder Gottes Jesus ähnlicher werden. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht denn dein Reich aus? Ganz praktisch, wie sieht dein Reich aus? Wie lebst du? Lebst du in einem Palast? Ich habe bewusst ein ganz normales Haus genommen, es könnte meins sein. Lebst du in einem Palast? Träumst du von einem Palast? Wie viel Platz nimmt so ein, ich würde sagen, ein normales Haus in deinem Kopf ein? Wie viel Platz nimmt dein Reich in deinem Gedanken ein? Das Reich, was man hier anfassen kann, was man hier sehen kann. Oder ist dein Reich nicht von dieser Welt? Bist du ständig auf der Suche nach Sicherheiten, nach Mechanismen, die um deine Habe kämpfen, die sie beschützen, die dein Geld einen Wert erhalten oder noch besser vermehren? Oder bist du ständig auf der Suche nach Ärzten, die dein Leben beschützen oder dein Leben am besten noch verlängern würden? Ist das dein Reich? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Lebst du für einen Lohn im Himmel? Lebst du für ein Reich, das man hier und jetzt nicht anfassen kann? Könntest du einem Arbeitskollegen, der dich nicht verstehen kann und dich fragt, warum machst du das so? Das ist vollkommen anders, als ich das lebe. Könntest du ihm sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein König hat für die Zukunft gelebt, also lebe ich das auch. Mein Lohn ist im Himmel. Mein Reich ist im Himmel. Ich lebe für den Himmel und nicht für das Hier und Jetzt. Das ist ganz wichtig. Jesus, das Kennzeichen von König Jesus ist, sein Reich ist nicht von dieser Welt, ist nicht von hier. Das erste Kennzeichen von König Jesus ist also ein Reich nicht von dieser Welt. Das zweite ist eine Stimme, die nicht jeder hört. Eine Stimme, die nicht jeder hört. Jesu Reich ist also nicht von hier, aber Pilatus, der folgert richtig. Also da ist irgendein Reich. Und er sagt zu ihm, so bist du also doch ein König. Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin ein König, klar und deutlich. Ich bin ein König, sagt Jesus zu Pilatus. Und ein König mit einer ganz besonderen Aufgabe. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, ja, was ist denn Wahrheit? Was ist Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Lohnt es sich für die Wahrheit zu sterben? Für Pilatus nicht. Da gibt es andere Gründe, wofür es sich lohnt zu sterben, aber nicht unbedingt für Wahrheit. Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Auch wenn Jesus ein König, auch wenn er sich für einen König hält, so ist da eigentlich nichts, was des Todes würdig ist. Es ist einfach nur ein Schwärmer, ein Träumer, der von sich behauptet, er wäre ein König. Komisch ist nur, was Jesus da über Wahrheit erzählt. Was erzählt er da über Wahrheit? Was ist überhaupt Wahrheit? Wir, diejenigen, die die Bibel lesen und die jetzt im Johannesevangelium schon so lange unterwegs sind, wir wissen, was Wahrheit ist. Oder wir sollten das wissen, aber ich möchte uns nochmal daran erinnern. Wahrheit ist alles, was einen göttlichen Ursprung hat. Alles, was göttlich ist, ist Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. In Johannes 14 sagt er, dein Geist ist die Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Wieder etwas, was göttlichen Ursprung hat, das ist Wahrheit. Und dann, wieder Kapitel 14, sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wahrheit ist alles, was göttlichen Ursprung hat. Das ist die Wahrheit, die Jesus meint. Und deshalb gibt es eine Einschränkung bei der Wahrheit. Deshalb gibt es eine Einschränkung für die Wahrheit. Die Stimme der Wahrheit ist nicht für alle empfänglich. Nicht jeder hört die Stimme der Wahrheit. Nicht jeder. Diese Stimme hören nicht alle, dieser Stimme gehorchen auch nicht alle. Nur die, die aus der Wahrheit sind, die eine göttliche Identität haben, die hören und gehorchen dieser Stimme. Deswegen habe ich extra hier meinen Schlüssel hingelegt. Ich glaube, die meisten von uns haben so einen Schlüssel in der Tasche. Wenn ich hier drücke, dann sehe ich kein Auto auf dem Parkplatz, wo die Warnblinkanlage losgeht. Es ist nur meins. Nur das, was da hinten steht, das reagiert auf diesen Sender. Es hat jetzt nicht reagiert, ihr braucht da nicht hin, mein Portemonnaie ist auch nicht drin. Also, aber nur mein Auto reagiert auf diesen Sender. Nur mein Auto. Und so ähnlich ist es auch mit der Stimme der Wahrheit. Die allermeisten reagieren überhaupt nicht darauf. Reagieren kein bisschen darauf. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist das für eine Stimme? Ist das eine ganz leise? Ist das eine ganz laute Stimme? Höre ich diese Stimme? Schwirrt sie in meinem Kopf? Gehöre ich zu denen, die aus der Wahrheit sind? Und viele Menschen sind bei dieser Frage sehr unsicher. Wenn es um diese Frage geht, dann wären sie unsicher. Aber Jesus wollte niemanden unsicher machen, als er diese Aussage machte. Niemand sollte unsicher werden, ob er diese Stimme hört oder nicht. Es ist keine klare Aussage und sollte seinen Kindern Gewissheit und nicht Unsicherheit geben. Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Die Stimme der Wahrheit ist die Bibel. Die Stimme der Wahrheit ist Gottes Wort. Das ist Jesu Stimme. Das ist seine Stimme, durch die er zu uns spricht. Und sie ist klar, sie ist deutlich, sie ist laut. und sie ist deutlich zu vernehmen. Und wenn wir aus der Wahrheit sind, wenn du wiedergeboren bist, so wie die Bibel das sagt, dann willst du auf Gottes Stimme hören. Dann weißt du, dass hier in der Bibel, im Wort Gottes, da ist Leben drin. Leben, das ich brauche. Ich muss darauf hören. Und auch wenn die Welt sagt, das ist nicht mein Maßstab, ich will so nicht wandeln, so ist es für dich klar, als Kind Gottes, ich muss danach leben. Alles andere ist für mich kein Leben. Ich kann anders nicht überleben. Ich muss so leben, wie es die Bibel sagt. Und wenn du aus der Wahrheit bist und wenn andere aus der Wahrheit sind hier bei uns in der Gemeinde, dann hast du auch durchaus das Recht, auf der Grundlage der Bibel andere zu ermahnen und auch zurechtzuweisen, zu sagen, guck mal, hier in der Bibel steht, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Weil wenn jemand nicht aus der Wahrheit ist, dann sagt er zu dir, was hast du damit zu tun? Kümmere dich um deinen Dreck, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich damit in Ruhe. Das machen die, die nicht aus der Wahrheit sind. Aber diejenigen, die aus der Wahrheit sind, die wissen, wir brauchen diese Ermutigung, diese Ermahnung, diese Zurechtweisung. Wir müssen immer wieder auf dieses Wort Jesu hingewiesen werden, auf die Stimme des Hirten hingewiesen werden, weil wir wissen, das ist das einzig Richtige, das ist das, was mir Leben bringt, das ist das, was mich führt, auf einen guten Weg führt. Als Kind der Wahrheit brauche ich diese Stimme. Jetzt haben wir einen kleinen Einschub. Pilatus geht wieder hinaus zu den Juden und die Juden müssen eine Entscheidung treffen. Die Juden müssen eine Entscheidung treffen. Pilatus sagt zu ihnen in Verse 39 und 40, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Hier ist immer wieder die Aussage König der Juden. Und die Juden müssen sich jetzt zwischen Jesus und einem Mörder entscheiden. Die Juden müssen sich zwischen Jesus und einem Mörder entscheiden. Und die Frage ist, wie entscheiden sie sich? Wie entscheiden sie sich? Da schrien sie wieder alle durch und sprachen, nicht diesen, nicht Jesus den König, sondern Barabbas. Und dann Barabbas war ein Mörder. Und stell dir mal vor, du stehst jetzt in dieser Menge. Du stehst jetzt in dieser Menge. Wie würdest du dich entscheiden? Wie würdest du dich heute entscheiden? Wie würdest du dich heute entscheiden? Entscheidest du dich für den König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist? Entscheidest du dich für den König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist? Entscheidest du dich für den König, dessen Stimme von der Welt nicht gehört wird? Und der Stimme, die Welt nicht gehorchen will? Oder entscheidest du dich für den Mörder? Oder entscheidest du dich für den Mörder? Jesus sagt in Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wahrheit oder Mörder? Es gibt nur diese beiden Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder du entscheidest dich für den König der Juden oder du entscheidest dich für den Mörder. Aber wichtig ist dabei zu verstehen, der Mörder ist sehr gerissen. Ist sehr geschickt in dem, was er tut. Das ist kein Mörder, der mit dem Messer auf dich losgeht. Das ist nicht der Mörder. Der Mörder ist sehr gerissen und er ist nicht offensichtlich ein Mörder. Der stellt dir vieles in Aussicht. Karriere, Ruhm, Ehre, Geld, Haus, was auch immer. Er stellt dir sehr vieles in Aussicht, damit du den Abgrund, damit du das Loch dort, damit du das nicht siehst. Und die meisten sehen das nicht. Die meisten laufen in diesen Abgrund und fallen drauf hinein, auf die Taktik des Mörders. Wir dürfen es nie vergessen, der Teufel ist all die Jahrtausende nicht besser geworden. Es ist ein Menschenmörder von Anfang an, egal was er dir in Aussicht stellt. Es ist immer dasselbe und immer das Gleiche. Also das erste Kennzeichen unseres Königs ist ein Reich, nicht von dieser Welt. Das zweite, eine Stimme, die nicht jeder hört. Und das dritte, was wir betrachten wollen, eine Stellung, die Schmach und Spott mit sich bringt. Das zeichnet auch unseren König aus. Ein Reich nicht von dieser Welt, eine Stimme, die nicht jeder hört und eine Stellung, die Schmach und Spott mit sich bringt. Nachdem die erste List von Pilatus nicht funktioniert hat, nachdem sich die Juden, die Menschen entschieden haben gegen Jesus, gegen den König Jesus und entschieden haben für den Mörder, dann versucht eine weitere List. Wir lesen dann weiter, Kapitel 19, Vers 1. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Er ließ ihn auspeitschen. Er dachte, diese Auspeitschung, obwohl sie nicht rechtens war, die würde Strafe genug sein. Und wenn er dann den ausgepeitschten Jesus dann vorgeführt hätte vor die Menschen, dann würden die Menschen erkennen, Mensch, das ist ein armer Schlucker, das ist ein armer Träumer, das war jetzt Strafe für ihn genug, komm, wir lassen den gehen. Das war die List von Pilatus, mit denen er versuchen wollte, das Volk irgendwie in Mitleid zu stimmen. Und die Soldaten, die ergriffen diese Gelegenheit beim Schopf. Soldaten suchen ein bisschen Belustigung, ein bisschen Spaß und wir lesen in Vers 2, die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm aufs Haupt, legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Sie begrüßten ihn, vielleicht mit Ohrfeigen, vielleicht mit Fäusten, und schlugen ihn dabei ins Gesicht, den König der Juden, bestimmt unter schallendem Gelächter der anderen Soldaten. Und jetzt, nachdem das alles vorbei war und die Soldaten das alles quasi hinter sich gebracht haben, da ging Pilatus wieder hinaus zu dem Volk und spricht zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jetzt schaut euch ihn doch mal an. Ich finde keine Schuld an ihm. Das muss doch reichen. Das muss doch reichen. Nun kam Jesus heraus und jetzt achtet mal darauf, wie er herauskam. Wie Jesus herausgeht, wie er beschrieben wird hier im Johannesevangelium. Und er trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, nicht welch ein König, sondern seht, welch ein Mensch das ist. Seht, welch ein Mensch das ist. Und jetzt stellt euch mal Jesus den König vor. Jetzt stellt euch mal Jesus den König vor, angetan mit einer Krone, aber aus Dornen. Angetan mit einem Purpurmantel, aber aus irgendwelchen Lumpen, die da rumlagen. Das Gesicht nicht strahlend sauber wie bei einem König, sondern blutüberströmt und blutverschmiert von den ganzen Schlägen und Ohrfeigen, die er bekommen hat. Das Haupt nicht makellos wie bei einem König, die Haut nicht makellos wie bei einem König, sondern durchgraben von den Peitschenhieben der Soldaten. Und als Symbol der Herrschaft, das Zepter seiner Macht in seiner Hand, ein billiges Rohr, was man ihm in die Hand gedrückt hatte, mit dem man ihm auch auf den Kopf geschlagen hat. Alles zusammen ein Bild der Verspottung, der Schmach, der Demütigung, der Blöße und der grenzenlosen Erniedrigung. Haben wir das Bild vor Augen? Halten wir das fest. Das alles tat Jesus für uns. Das ist das Abbild unserer Strafe, das hätte ich verdient, das hättest du verdient, das ist richtig. Aber jetzt stellt sich die Frage, hast du diesen König gewählt? Ist das dein König? Ist das dein König? Und wenn das dein König ist, wenn man mit dir so umgehen würde wie mit deinem König, was würdest du dann tun? Würdest du das zulassen? Diese grenzenlose Erniedrigung? Wenn man dich verspottet, wenn man dich bloßstellt, wenn man dich erniedrigt, wenn man dich demütigt, wenn man alles tut, was man mit Jesus getan hatte, würdest du das zulassen? Ich hoffe, es ist dein König. Man hat mit ihm so getan und wir lesen das in Johannes 15, wenn man mit mir so umgegangen ist, dann wird man auch mit euch so umgehen. Ist es dein König? Bist du damit einverstanden, seine Schmach zu tragen? Und es geht nur noch um diese eine Frage, für wen hast du dich entschieden? Ist das dein König? Und Pilatus führt Jesus hinaus und versucht, dem Volk klarzumachen, so sieht doch nicht wirklich ein König aus, das ist doch nur ein armer Mensch. Doch, als nun die obersten Priester und die Diener sahen, den Jesus sahen, wie er da vor ihnen stand, in der Krone, mit einem Purpurmantel, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht. Denn ich finde keine Schuld an ihm. Und die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz, nach unserem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Und hier kommt der eigentliche Grund ihrer Anklage. Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn. Und jetzt bekommt Pilatus es richtig mit der Angst zu tun. Wir lesen weiter, Vers 8. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Was bist du für einer? Was bist du? Woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, weißt du nicht, worum es hier eigentlich geht? Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Das steht alles in meiner Macht. Verstehst du das nicht? Hier steht dein Leben auf dem Spiel. Und wir müssen Pilatus hier korrigieren und sagen, Pilatus, du hast nicht recht. Hier geht es nicht um Jesu Leben. Hier geht es um sein Sterben. Es ist klar, Jesus muss sterben. Und es ist klar, dass Jesus sterben muss. Jesus muss ans Kreuz. Und deswegen sagt Jesus ihm weiter, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Der mich dir ausliefert, hat größere Schuld. Und Jesus sagt hier, weißt du, Pilatus, du bist nur eine Marionette. Du bist nur eine Marionette, du hast keine Macht. Sie wurde dir zu diesem Zweck gegeben, damit du mich verurteilst. Das ist die Macht, die dir gegeben worden ist. Der Vater im Himmel zieht die Fäden, aber die Juden, die es eigentlich hätten wissen müssen, die es erkennen müssen, wer hier vor ihnen steht, die den göttlichen Ursprung von mir erkennen und bestätigen könnten, die in mir den versprochenen Messias erkennen müssten, die mein Eigentum sind, diese Juden, die haben größere Schuld. Das ist mein Eigentum. Und sie hätten es wissen müssen, wen sie hier ans Kreuz nageln lassen wollen. Sie laden eine viel größere Schuld auf sich. Und ab hier beginnt ein Machtkampf. Pilatus versucht, Jesus freizubekommen mit aller Macht. Und die Juden versuchen mit aller Macht, Jesus ans Kreuz zu bekommen. Pilatus will ihn frei bekommen und die Juden versuchen, ihn ans Kreuz zu bekommen. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Und an dieser Stelle muss sich jetzt Pilatus entscheiden. Jetzt muss Pilatus wählen. Wen wählt er? Wählt er den König der Juden? Oder wählt er den Kaiser in Rom? Pilatus muss sich an dieser Stelle entscheiden. Wählst du den König der Juden oder wählst du den römischen Kaiser? Und Pilatus trifft eine klare Entscheidung. Eine klare und deutliche Entscheidung und er entscheidet sich gegen Jesus. Er entscheidet sich gegen Jesus und für seine Karriere und für den römischen Kaiser. Wir lesen Vers 13. Als nun Pilatus dieses Wort hörte und er sich entscheiden musste, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an die Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Pilatus hat sich gegen Jesus entschieden. Er hat sich auf den Richterstuhl gesetzt und ist bereit, Jesus zu verurteilen, obwohl er absolut keine Schuld bei ihm gefunden hat. Er weiß, es ist nicht richtig. Er weiß, Jesus hat keine Schuld, Jesus darf nicht verurteilt werden und trotzdem er entscheidet sich für seine Karriere, für den römischen Kaiser und entscheidet sich gegen Jesus. Aber er gibt noch nicht ganz auf. Er versucht, den Juden ins Gewissen zu reden. Wir lesen ab Vers 14. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und der Pilatus spricht zu den Juden, seht, das ist doch euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Und die obersten Priester antworten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Hier sehen wir, die Priester haben sich ebenfalls gegen Jesus, den König, entschieden und haben sich für einen irdischen Kaiser entschieden. Und da ist der Machtkampf vorbei Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Das Volk und die obersten Priester, sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. An dieser Stelle ist es unglaublich traurig. Menschen, die so nah bei Jesus sind, entscheiden sich so klar gegen Jesus. Menschen, die so nah bei Jesus sind, entscheiden sich so klar gegen ihn. Und die Frage steht, wie entscheidest du dich für welchen König? Willst du für ein Land nicht von dieser Welt leben? Du kannst dir nicht sagen, ich entscheide mich für Jesus, aber lebst ein ganz anderes Leben. Das funktioniert nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann entscheidest du dich für ein Land, das nicht von dieser Welt ist. Du willst dafür leben. Und die Frage steht, willst du auf eine Stimme hören, die die anderen nicht hören wollen? Die Welt will diese Stimme nicht hören. Willst du die Schmach dieses Königs tragen? Und wir betrachten die nächsten Verse, da werden wir einmal überfliegen. Da sind einige Kennzeichen von Jesus, dem König. Erstmal Vers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Der König trägt sein Kreuz und auch wir, seine Kinder, sind aufgefordert, unser Kreuz zu tragen. Und das Vers 18. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Der König mitten unter denen, die zum Tode verurteilt wurden. Es ist interessant, Jesus beanspruchte nicht ein Kreuz ganz allein auf irgendeinem Berg, wo alle ihn sehen konnten. Überhaupt nicht. Er steht hier zweimal mitten. Er ist mitten unter die gerechnet worden, die zum Tode verurteilt worden sind. Jesus hat sich eingereiht. Und zum Schluss, da hat Pilatus noch einmal für Aufsehen gesorgt. Ab Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Jetzt stellt euch mal diese Situation und dieses Bild einmal vor. Da stehen jetzt drei Kreuze. Und in der Mitte ist ein Kreuz und da ist ein Schild dran und da steht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und da gehen ganz viele Juden vorbei. Und sie lesen das. Jesus, der König der Juden? Ist das mein König? Wie werden sie geantwortet haben? Da steht Jesus, der König der Juden. Ich bin ein Jude. Ist das mein König? Ich denke, die meisten werden gesagt haben, nein, so einen König, den möchte ich dann doch lieber nicht. Wenn ich sage, das ist mein König, müssen sie ein viertes Kreuz aufstellen. Und dann hänge ich dort. Und dann muss ich seine Schmach tragen. Die meisten werden Nein gesagt haben. Und das war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Aber hier bleibt Pilatus hart. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Er ist der König der Juden. Und Eduard hat das schon am Mittwoch angedeutet und betont, Pilatus verschafft Jesus hier die Ehre, die ihm wirklich zusteht. Jesus ist der König der Juden. Er kam in sein Eigentum und auch wenn sie ihn nicht angenommen haben, so ist es sein Eigentum. Der König der Juden, der König von Israel. Zum Schluss bleibt nur noch eine Frage. Die mit der Frage möchte ich schließen. Ist es dein König? Ist es dein König? Oder wählst du lieber den König? Einen König, den du jetzt sehen kannst, der greifbar ist, der dir vieles anbietet. Er ist zwar ein Mörder, aber nicht ganz so offensichtlich und er macht gute Versprechungen. Willst du deine Karriere? Willst du Ansehen? Willst du Ruhm? Willst du Ehre? Willst du Geld? Oder lebst du für ein Reich, was nicht von dieser Welt ist? Wir sind heute, so wie die vielen Juden, am Kreuz vorbeigegangen. Wir sind vorbeigegangen und dort steht vielleicht Jesus, der König von Viktor. sage ich ja. Ja, das ist mein König. Und das, was er gesagt hat am Kreuz oder kurz vor dem Sterben, das, was er hier gesagt hat, was wir jetzt betrachtet haben, das gilt auch für mich. Oder sage ich, bist du bereit, so zu leben wie er, für ein Reich nicht von dieser Welt, nach einem Maßstab, der in dieser Welt nicht gehört wird, und bist du bereit, seine Schmach zu tragen? Und wenn du sagst ja, dann möchte ich schließen und dich ganz am Ende nur noch an Hebräer 13 erinnern. Dort heißt es nämlich, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Todes, des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Das ist eigentlich nur das Credo dieser heutigen Predigt. Lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Und dann kommt das, was wir am ersten Punkt hatten. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige. Die suchen wir. Das wünsche ich uns allen, dass wir die zukünftige Stadt suchen und seine Schmach tragen, wo es von uns gefordert wird.